Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wenn Sie zurückgehen könnten nach Afrika, würden Sie dies tun?
Nein, Majestät.
Warum nicht?
Dort bin ich ein Fremder.
Sie meinen, Sie sind jetzt ein Sohn Europas?
Ich bin ein Sohn Afrikas, aber ein Mann Europas.
So beschreibt sich Angelo Soliman selbst im Spielfilm Angelo von Markus Schleinzer. Ein Mann Europas, der aber Zeit seines Lebens immer ein Fremder in der Fremde blieb. Er war Prinzenerzieher und Freimaurer und damit eine Ausnahme am österreichischen Hofe. Dennoch führte er ein Leben, das geprägt war vom Ringen um Autonomie.
Der Herr schenkt Ihnen zur Strafe die Freiheit. Mein Glückwunsch. Man wird nun Ihre Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich hoffe, Sie haben erreicht, was Sie wollten.
Nach seinem Tod wurde Solimans Leichnam präpariert und ausgestellt. Ein bis heute skandalöser Vorgang. Markus Schleinzer hat in Angelo dieses Leben jetzt verfilmt, analytisch, kritisch, intelligent. Ein Film, der auch von unserem Blick auf Soliman spricht und ihn vor dem Hintergrund aktueller postkolonialer Debatten hinterfragt. Vor der Sendung konnte ich mit dem Regisseur sprechen und ich wollte zunächst von ihm wissen, ob diese historische Figur Angelo Soliman in Österreich vielen oder nur wenigen bekannt ist.
Nein, durchaus. Angelo Soliman ist den Wienern und Österreichern ein sehr großer Begriff. Er ist eine mythologische Stadtfigur. Man hat nicht sehr viele Dokumente über ihn, die erhalten sind. Es gibt doch nur zwei Briefe, wo er im Originalton sprechen kann. Aber er war das, was man heute und auch damals einen Hofmohren nennt. Er wurde sehr früh in seinem Leben aus Afrika verschleppt. Man spekuliert, dass er da 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein muss. Und sein Schicksal hat ihn über mehrere Länder eben dann auch nach Wien geführt, wo er beim Fürsten Liechtenstein als Hofmohr tätig war.
Das ist ja schon spannend. Man hat wenige Dokumente und trotzdem, wenn man anfängt zu recherchieren, die Geschichtswissenschaft hat schon einen recht klaren Angelo Soliman vor Augen. Also sein Aufstieg dann am Hofe, sein Freimaurertum, dass er angeblich 6 Sprachen sprach, seine Freundschaft mit Mozart. Doch beim genaueren Hinsehen weiß man letztendlich doch nicht so viel. Vieles ist gedeutet und geschönt. Aber was denn an dieser fragmentarischen Biografie hat Sie denn als Geschichtenerzähler, als Filmemacher interessiert, dass Sie gesagt haben, über dieses Leben mache ich meinen zweiten Spielfilm?
Also vorweg schicken möchte ich, ich komme ja aus Wien, aus Österreich. Und wir Österreicher haben so ein bisschen bis heute einen Umgang, dass wir glauben, dass Geschichtsschreibung eigentlich Anekdotenschreibung ist. Ich bin mit dem Angelo Soliman aufgewachsen und vieles, was ich von ihm wusste oder gedacht habe zu wissen, hat sich dann in Beginn der Recherchearbeit als falsch herausgestellt, weil wir Österreicher halt so einen eher unscharfen Umgang mit unserer Geschichte haben und wir wahrscheinlich weder den Zweiten noch den Ersten Weltkrieg, wahrscheinlich auch nicht den 30-jährigen Krieg aufgearbeitet haben, den wir ja auch mit zu verantworten hatten. Mich hat interessiert genau dieser Aspekt, dass eigentlich diesen Menschen in der damaligen Zeit eine Form von Identität und Geschichte übergestülpt wurde und dass wir das eigentlich bis heute machen. Dass wir bis heute einen sehr saloppen Umgang haben mit ihm und dass wir bis heute ihn eigentlich benutzen für das, was wir wollen. Da hat sich der Umgang mit ihm gar nicht so sehr verändert. In diesen Zeiten der Aufklärung hat man ja irgendwie Menschen hierher verschleppt. Diese schwarzen Menschen, die da als Hofmohren gedient haben, die waren ja da, um unsere große Herrlichkeit, unsere weltumspannende Macht zu repräsentieren. Das waren Ornamente und man hat in ihm diese Geschichte hineingelegt, die man einfach wollte und das machen wir bis heute.
Aber dieses Leben dieses Menschen oder das, was die Geschichtswissenschaft bisher rekonstruiert hat, das zeigt ja auch jemanden im Zwiespalt, also zwischen Emanzipation und Zwangsassimilierung. Also er hatte ja nicht wirklich die Wahl und dennoch hat man immer wieder das Gefühl, dass er sich dann Arten der Freiheit genommen hat. Haben Sie denn mittlerweile ein klareres Bild über Angelo Soliman gewonnen? War er Profiteur oder Opfer oder beides?
Ich glaube, dass er ein sehr kluger Mensch war und insofern denke ich, dass er sicherlich beides war. Opfer bleibst du immer. Wenn deine Lebensgeschichte hier auf dem Kontinent mit einer Entführung beginnt, das kannst du ja nicht abstreifen. Der Mensch ist ja nicht freiwillig hier gewesen. Also kann man nicht sagen, dass er das erste gelungene Beispiel von Migration ist, wofür in Österreich auch manchmal von gewissen Gruppen auch gefeiert wird. Aber natürlich denke ich mir, wenn du ein Mensch bist, der in der damaligen Zeit so speziell ist und so erkennbar ist im Außen aufgrund deiner Hautfarbe, dass du irgendwann einmal auch müde werden musst, immer dieser Einzelkämpfer zu sein, immer dieses Spezielle an dir anhaften zu haben, immer dieser Andere zu sein. Ich glaube, in uns allen, die wir andere sind in der Gesellschaft, gibt es ja auch irgendwann einmal den Moment der Ermüdung, wo man sich auch eigentlich wahnsinnig danach sehnt, sich in einer gewissen Norm aufzulösen. Weil man nicht immer auf das, was einem so speziell macht oder einzigartig macht, verwiesen werden will, wenn das Verweisen ein Begaffen, ein Bestaunen ist. Und ich glaube, dass es Herrn Soliman sehr stark auch so gegangen sein muss in dieser damaligen Zeit der Aufklärung, in der ja die Begrifflichkeit des Rassismus ja noch gar nicht erfunden war. Denn wenn du einen hast, der so anders ist, dann ist es ja nicht derjenige, vor dem du Angst hast. Und Rassismus ist ja aus einem Angstbegriff auch herausgewachsen und entstanden. Erst wenn das dann mehrere kommen und die dann vielleicht kommen wollen oder unser Land bevölkern oder unsere Frauen heiraten und sich durchmischen wollen, erst wenn das als Gefahr oder als Angst wahrgenommen wird, erst da beginnt ja eigentlich ein Umdenken. Und das heißt, dieser Rassismusbegriff ist ja eigentlich dann 70, 80 Jahre später erst entwickelt worden.
In Ihrem Film schildern Sie ja episodenhaft unterschiedliche Lebensabschnitte von Soliman. Das führt auch dazu, dass immer andere Schauspieler ihn spielen. Natürlich in der Kindheit sind es andere als im Alter. Das sind ja auch immer Episoden, wo Sie dann fiktional eingreifen in eine Biografie. Sie haben ja gesagt, Sie müssen ja auch Dinge machen. Und spannend fand ich ja, dass die Reaktionen von Soliman ja auch von Ihnen kommen müssen. Wir wissen ja nicht, wie sich das Kind verhalten hat, als man ihn dann angefangen hat, irgendwie Flötenspiel beizubringen. Oder als ganz besonders schockierend die Szene, der Kaiser ihm einen anderen Schwarzen entgegenüber sitzt und sagt, ihr habt ja euch ja viel zu erzählen. Und dann sitzen die beiden und sagen sich nichts. Wie haben Sie das entwickelt? Weil Sie müssen das, die Fiktion ja quasi in die geschichtliche Figur hineinarbeiten.
Ich habe versucht, das alles, was ich in irgendeiner Form empirisch wirklich beweisen kann. Empirisch beweisen kannst du, dass er Schriftführer bei den Freimaurern war. Die angebliche Freundschaft mit dem Herrn Mozart lässt sich nicht belegen. Empirisch belegen kann man, dass er zumindest einmal auf den Josef II. Getroffen ist. Ob er aber, wie auf diversen Online-Plattformen steht, er sehr oft und ausgiebig mit dem Kaiser auch Schach gespielt hat, auch das kann man nicht belegen. Das, was mir so absurd erscheint, ist auch diese große Sehnsucht, ihn zu idealisieren. Und ich kann auch verstehen, woher das kommt. In Wien ist die Black Community sehr klein, das sind gerade mal 40.000 Menschen. Und wenn du in Wien ein Schwarzer bist und auf der Straße gehst, ist angeschaut zu werden und noch das Gefühl zu bekommen, noch nicht so sehr hier im Stadtbild und in der Gesellschaft angekommen zu sein, ein tägliches Gefühl. Das habe ich erlebt, als ich mich zum ersten Mal mit den Eltern der Kinder getroffen habe, die ich für diesen Film gecastet habe, und wir dann in einem zufälligen Lokal uns getroffen haben. Wir kannten beide das Lokal vorher nicht, weder die Eltern noch ich, und dann war das eher ein Lokal, wo jetzt eher so ein anderes Publikum verkehrt, das auch eine sehr deutliche Wählerrichtung hat. Und wir waren natürlich die Fremdkörper in diesem Lokal, und es wurde geschaut, es wurde auch gestänkert. Und das hat mich sehr berührt, dass die Mutter von dem Kenny, der dann auch die Rolle des jungen Angelo gespielt hat, sehr schmale Schultern bekommen hat und versucht hat, unsichtbar zu werden. Und im Gegensatz zu mir, der ich dann gleich mit diesen Menschen da diskutieren wollte, darum gebeten hat, dass man nicht spricht. Der Blick auf diese Menschen und Aggression ausgesetzt zu sein, ist mitunter noch an der Tagesordnung.
Sie haben schon häufiger gesagt, dass es Ihnen auch darum geht, den Blick auf diese Figur neu zu justieren, nenne ich es einfach mal. Das ist im Kino natürlich immer so, dass Sie mit der Kamera uns, den Zuschauer, führen, unseren Blick führen. Das bringt mich zur Form des Films. Es ist ja ein Historienfilm. Ich würde sagen, sogar ein Historienfilm französischer Tradition. Also Sie drehen bei Kerzenlicht, die Kostüme sind jetzt nicht so ausgestellt wie in der Modenschau, wie im amerikanischen Historienkino üblich. Und gleichzeitig arbeiten Sie auch mit Anachronismen. Das heißt, da gibt es einen Raum, in dem es plötzlich eine Lampe gibt und Steckdosen, und trotzdem sind wir dann noch in der Zeit von Angelo Soliman. Als würden Sie den Historienfilm oder die Codes des Historienfilms, ja, was eigentlich? Kritisieren? Auslachen?
Nein, vielleicht eher auslachen. Aber doch, so hätte ich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube einfach nicht daran, dass es möglich ist, einen historischen Film historisch richtig zu machen, wenn die Zeit, in der der Film spielt, so weit zurückliegt. Ich war 17 Jahre lang Casting Director und habe auch sehr eng mit dem Michael Haneke zusammengearbeitet und habe das Weiße Band betreut. Und da war es gerade noch möglich, das zu erzeugen, weil der Film spielte 1913, 1914 und da gab es die Architektur noch. Und dann, als es darum ging, quasi diese Menschen zu finden, die dann in den Nebenrollen diese Dorfbelegschaft darstellen sollten, da bin ich dann schon nach Rumänien gefahren und nach Moldau, weil dort in Rumänien und Moldau auf dem Land das Gesundheitssystem noch so ist wie bei uns. Und das werte ich jetzt nicht. Vor 70, 80 Jahren, da findest du Menschen, die seit ihrem 35., 40. Lebensjahr keine Zähne mehr im Mund haben und dadurch den Muskelschwund haben und den Kieferschwund haben. Dort finde ich halt Menschen, die so aussehen wie meine Urgroßeltern auf alten Schwarz-Weiß-Fotografien. Jetzt haben wir hier einen Film, der spielt vor 300 Jahren. Es ist schier unmöglich, das wirklich richtig zu machen. Als ich angefangen habe zu recherchieren, haben mir die Leute immer gesagt, du musst dir Barry Lyndon anschauen, das ist das beste Beispiel für den perfekten historischen Film.
Kerzenlicht, ne?
Ich habe mir Barry Lyndon angeschaut und ich sehe nur die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. An den Haaren, an den Kostümen, an den Farben, an den Stoffen. Also ich glaube, das ist alles Mumpitz. Und natürlich kann man das probieren, natürlich kann man so eine Oberfläche schaffen und dann haben alle so schöne weiße Zähne und in jedem Bild ein neues Kostüm. Und das sind dann diese Historienfilme, wo dann meistens Keira Knightley mitspielt. Das ist ja Entertainment.
Genau.
Das bildet ja Historie auch nicht wirklich ab. Und warum also etwas probieren, wenn man nur scheitern kann? Und abgesehen davon denke ich, diesen Stoff jetzt rein in die Vergangenheit zu verabschieden, macht ihn mir in der Gegenwart kleiner. Und ich finde, dass dieser Stoff absolut noch etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Ich habe in der Recherche mit den Ohren geschlackert, wo man mir in welchen Museen dann irgendwann einmal doch gezeigt hat, ich soll heimlich mitkommen, und dann hat man die Schränke geöffnet und da standen dann auch noch Menschenpräparate in irgendwelchen Schränken rum. Und auf die Frage, warum man die nicht irgendwie zurückschickt, kommt dann gern oft die Antwort, man weiß nicht wohin, oder auch die große Angst vor der Restitution. Weil wenn man beginnt, eine Sache zu restituieren, geht dann bald wieder die Diskussion los, ob die Nofretete tatsächlich auch hier im Berliner Museum stehen darf. Gibt es viele Dinge, die einfach bedacht werden müssen. Und mir geht es immer sehr selten um die Schuld. Schuld finde ich was Zweitrangiges. Mir geht es primär um die Verantwortung und darum, dass man einfach ein Bewusstsein hat dafür, was es hat. Weil jemand, der um oder über seine Vergangenheit kein Bewusstsein hat, der kann auch selten eine Gegenwart haben und vor allem kann der nicht aktiv an einer Zukunft mitgestalten. Und deswegen sind die Filme, die ich gerne machen möchte und die Filme, die ich gerne sehe, Filme, die in irgendeiner Form Bewusstsein schaffen und Bewusstheit und nicht unbedingt jetzt bürgernahe Bildung, die Sendung mit der Maus, sowas irgendwie. Wie vor 300 Jahren.
Ja, und dadurch erzeugen sie in ihrem Film immer wieder Rückgriffe auf die Gegenwart. Mhm. Allein schon der Beginn, die erste Szene, sollte, glaube ich, jeden umhauen, weil sie so einen gewissen Zynismus unserer Zeit entlarvt. Also wir sehen ein Boot an einem Strand, Sklaven kommen dort an. Also sie sagen, es gab mal eine Zeit, in der es Boote gab, die von Afrika nach Europa kamen. Die Menschen, die damit transportiert worden sind, wurden in Anführungsstrichen sehnsüchtig erwartet, weil man sie weiterverkaufen wollte. Und jetzt, 300 Jahre später, kommen immer noch Boote von Afrika nach Europa mit Menschen drin. Doch wir tun alles, damit sie nicht ankommen.
Das ist natürlich unfreiwillig komisch, wenn man es so ausdrücken möchte. Als ich das Buch geschrieben habe, war Europa gerade noch nicht so in dieser Thematik drinnen, weil das liegt 5 Jahre zurück. Und Österreich ist natürlich ein Land, das diese Probleme nicht kennt, weil wir keine Außengrenzen haben mit Wasser. Wir waren eine Insel der Seligen und dann vor 3-4 Jahren ging das los und dann das Geschrei natürlich groß und dürfen die das und warum bleiben die und so weiter und so fort. Aber ja, es gab eine Zeit, da haben wir sie hierher verschleppt und jetzt, wo sie von selber kommen wollen, da sind sie uns nicht mehr zu Pass. Da muss Europa sich nur ganz genau anschauen, seine Verantwortung, weil die schönen, herrlichen Schlösser, die wir da überall stehen haben, in Frankreich und Italien und Spanien und Österreich und Deutschland, die sind ganz sicher nicht mit unserem eigenen Material, unserem eigenen Geld gebaut worden aus dieser Barockzeit. Und da gilt es jetzt einfach, eine Verantwortung zu entwickeln. Wie man in der Verantwortung, die Europa hat, auch dazu beitragen kann, dass dieser Kontinent so stabil wird, dass die Leute einfach nicht mehr kommen müssen und nicht mehr vertrieben werden.
Seit Donnerstag in den Kinos Angelo von Markus Schleinzer. Davor oder jetzt war der Regisseur bei uns im Studio. Vielen Dank für den Besuch.
Danke und schaut euch den Film an. Ich muss mir auch immer eure deutschen Filme anschauen.